Unser Thema heute Morgen lautet die islamischen Feste. Wie im Christentum und Judentum wird auch im Islam das religiöse Jahr von Festen unterbrochen. Es sind Zeiten besonderer Freude und religiöser Besinnung. Im Islam aber auch Zeiten besonderer Pflichten. In Ländern mit überwiegend islamischer Bevölkerung sind diese Festtage gesetzliche Feiertage, an denen der Unterricht in den Schulen und Universitäten sowie die Arbeit in den Fabriken und Büros ausfällt. Gegenüber unseren Festen unterscheiden sich die islamischen Feste in mehreren Punkten. Für unser Empfinden sind Feste wie Weihnachten oder Ostern keine religiöse Pflicht, von deren Einhalten unser geistliches Heil abhängt. Wenn wir zu diesen Festtagen in Urlaub gehen oder die Feste selbst nach unserem eigenen Geschmack gestalten, so haben wir nicht gesündigt. Anders ist es im Islam. Dort sind zwei der Feste kanonisch. Das heißt, sie sind für jeden Muslim Pflicht. Diese zwei Feste heißen Eid al-Fitr, wörtlich das Fest des Fastenbrechens, und Eid al-Adha, wörtlich das Opferfest. Für sie gibt es ein Mindestmaß an religiösen Bestimmungen, die von jedem Muslim eingehalten werden müssen. Werden diese nicht eingehalten oder entzieht man sich den Festen ganz, so hat man sich an der Scharia, dem kanonischen Gesetz des Islam, vergangen und damit gesündigt. Anders ist auch der islamische Festkalender. Bei uns sind die Hauptfeste eng mit den Jahreszeiten verbunden. Weihnachten ist immer im Winter, Ostern im Frühling und Pfingsten im Sommer. Die islamischen Feste dagegen sind an das islamische Mondjahr gekoppelt und verschieben sich daher gegenüber den Jahreszeiten von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr liegt Eid al-Adha, auch das große Fest genannt, im August, und Eid al-Fitr, auch das kleine Fest genannt, lag im Juni. In 10 Jahren werden sie im April und Januar liegen, und vor 10 Jahren lagen sie im November und September. Ein letzter Unterschied besteht darin, dass die islamischen Feste einen ganz anderen Inhalt haben als die christlichen. Die kanonischen Feste sind nicht wie bei uns an die wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte gebunden. Die Menschwerdung Christi, seine Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie sind vielmehr unlöslich mit 2 der 5 Grundpflichten verbunden, die jeder Muslim erfüllen sollte. Das kleine Fest ist mit dem Fastenmonat Ramadan und das große Fest mit der Pilgerfahrt nach Mekka verbunden. Zwar sind für den Muslim diese Pflichten die Grundlage für eine vage Hoffnung auf Heil, doch wird nicht die Grundlage für die Stiftung dieses Heils in den Festen gefeiert, etwa die Geburt des Empfängers der Gesetze, Mohammed, oder der Zeitpunkt ihrer ersten Offenbarung. Vielmehr wird der Beitrag jedes einzelnen Muslims zu seinem eigenen Heil gefeiert. Wir feiern das Heil, das uns widerfahren ist. Der Muslim feiert das Heil, das er selbst herbeizuführen verpflichtet ist. Neben diesen kanonischen Festtagen gibt es noch weitere Festtage im islamischen Festkalender, die nicht Pflicht sind, so zum Beispiel der Geburtstag des Propheten oder besondere Gedenk- und Festtage für Heilige. Im Bereich des schiitischen Islam spielt das Fest zum Gedenken an den Märtyrertod Husseins, eines Sohnes Alis und eines Enkelsohnes des Propheten Mohammed, eine große Rolle. Im Folgenden wollen wir die einzelnen islamischen Feste durchgehen, und zwar in der Reihenfolge, in der sie im Laufe des islamischen Jahres anfallen. Zuerst soll aber ein kleiner Exkurs zum islamischen Kalender etwas Klarheit in die islamische Zeitrechnung bringen. Sie bestimmt den Zeitpunkt und die Reihenfolge der islamischen Feste im Laufe des Jahres. Der islamische Kalender ist ein reiner Mondkalender. Die Länge der Monate wird von den Mondphasen bestimmt. die Länge eines Monats, das heißt die Zeit, die vergeht, bis der Mond alle vier Phasen, Neumond, zunehmender Halbmond, Vollmond, abnehmender Halbmond und erneuter Neumond durchläuft, ist etwa 29 Tage lang. Gegenüber einem Sonnenjahr ist ein Mondjahr etwa 10 Tage kürzer. Um das Mondjahr an das Sonnenjahr anzupassen, müsste etwa alle 3 Jahre ein zusätzlicher Monat eingefügt werden. Diese Einschaltung von Ausgleichsmonaten zur Anpassung an das Sonnenjahr wird aber im Koran ausdrücklich verboten. Dort lesen wir in Sure 9, Verse 36 und 37 folgendes: 12 gilt als bei Allah die richtige Zahl der Monate. Das ist in der Schrift Gottes bereits am Tag, da er Himmel und Erde schuf, festgelegt worden. Davon sind 4 heilig. Das ist die richtige Religion. Frevelt nun in ihnen nicht gegen euch selber, indem ihr euch mit Sünde beladet, und kämpft allesamt gegen die Heiden, so wie sie ihrerseits allesamt gegen euch kämpfen. Ihr müsst wissen, dass Gott mit denen ist, die ihn fürchten. Dann Vers 37. Die Verschiebung der Kalendermonate durch einen Schaltmonat ist ein Übermaß an Unglauben. Diejenigen, die an sich schon ungläubig sind, werden dadurch noch mehr irregeführt. Sie erklären ihn, das heißt den Muharram, den ersten Monat des islamischen Jahres, in einem Jahr, nämlich in einem Schaltjahr, für profan, in einem anderen, nämlich in einem Normaljahr, für heilig, um der Zahl dessen, was Gott an Monaten für heilig erklärt hat, nämlich 4, gleichzukommen, um nicht etwa 5 Monate für heilig zu erklären, und um andererseits für profan zu erklären, was Gott für heilig erklärt hat, nämlich den Muharram. Das Böse, das sie tun, zeigt sich ihnen im schönsten Licht. Gott leitet das Volk der Ungläubigen nicht recht. Es waren nur 2 Verse, aber wie Sie merken, relativ lange Verse. Der Grund für die Ablehnung eines Schaltmonats liegt also nicht in der Unbequemlichkeit der Zeitrechnung, sondern hat einen religiösen Hintergrund. Der erste Monat, Muharram, und der letzte Monat, Dhul-Hijja, im Jahr, sind heilige Monate. Käme ein Schaltmonat dazwischen, müsste einer von beiden als profan erklärt werden, um die 4 Zahl der heiligen Monate aufrechtzuerhalten. Aber gerade das schien für Mohammed unerträglich, daher die Verfügung, dass auf den Ausgleichsmonat ganz zu verzichten ist. Der Monatsbeginn wird gemäß einer bestimmten Deutung von Sure 10, Vers 5 durch Beobachtung des ersten Erscheinens der Mondsichel am Abendhimmel bestimmt. Da diese primitive Methode viele Unsicherheiten und örtliche Abweichungen bedingt, führte man schon bald nach Mohammed für chronologische und astronomische Zwecke feste Monatslängen von abwechselnd 30 und 29 Tagen ein, die mit dem wahren Neumond beginnen. Für die religiösen Pflichten, etwa dem Beginn und dem Ende des Fastenmonats Ramadan, dagegen hat aber die Beobachtung den Vorrang. Bürgerliche und astronomische Datierung weichen durchschnittlich um einen Tag voneinander ab. Da ferner das mittlere Mondjahr etwas länger als 354 Tage ist, muss alle 2 bis 3 Jahre ein Schalttag am Schluss des letzten Monats eingeführt werden. Der Anfangstag der islamischen Zeitrechnung ist seit dem Kalifen Umar der Beginn des Mondjahres der Hijra, das Jahr, in dem die Auswanderung Mohammeds mit seinen Getreuen nach Medina stattfand, nämlich der 15. Juli 622 nach Christus. Zur Umwandlung muslimischer in christliche Daten verwendet man im Allgemeinen eine Umrechnungstabelle, eine einfache Faustformel zur überschlägigen Berechnung des einem Hijra-Jahr entsprechenden christlichen Jahr lautet: das christliche Jahr ist gleich 622, da wo die Zeitrechnung überhaupt anfängt, plus das Hijra-Jahr minus einem bestimmten Betrag, nämlich 3/100 des Hijra-Jahres, 3-mal Hijra-Jahr durch 100. Das laufende islamische Jahr ist das 1406. nach der Hijra, Es begann am 5. September 1986. Das kommende 1407. Jahr der Hijra beginnt in weniger als 4 Wochen am 26. August dieses Jahres. Hätte Mohammed das Sonnenjahr übernommen, so würden die Muslime nicht das Jahr 1406, sondern das Jahr 1365 zählen. Wie die einzelnen Mondmonate zur Zeit im Verhältnis zu unseren Sonnenmonaten liegen, zeigt die Tabelle an der Tafel, in der gleichzeitig die wichtigsten islamischen Feste zur Übersicht eingetragen sind. Sie sehen also, der erste islamische Monat mit dem Namen Muharram lag im September 1986, dann der Monat mit dem Geburtstag des Propheten Rabi'ul Awwal, der erste Rabi'a, lag im November des letzten Jahres. Der Fastenmonat Ramadan lag dieses Jahr im Mai, das ist der 9. Monat. Dann der Monat, dessen erster Tag das kleine Fest ist, das Fest des Fastenbrechens, lag im Juni. Und der letzte Monat, der Monat, in dem die Pilgerfahrt nach Mekka und Mina stattfindet, liegt dieses Jahr im August. Im Moment sind also die letzten Vorbereitungen für die Pilgerfahrt in Gange. Die eigentliche Pilgerfahrt dieses Jahr geht vom 6. bis zum 9. oder 10. August. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Festtagen und wir beginnen mit dem ersten Festtag im islamischen Festkalender, dem Gedenktag an den Märtyrertod Husseins am 10. Muharram. Am 10.1. jedes Jahres begehen die Schiiten weltweit ihr wichtigstes Fest. Es ist kein fröhliches, sondern ein trauriges, ja fast tragisches Fest. Denn an diesem Tag wird der grausame Märtyrertod des Hussein in Erinnerung gerufen. Von seiner Bedeutung für die Schiiten her ist dieses Fest unserem Karfreitag ähnlich. Es wäre falsch zu sagen, dass Hussein im Zentrum des schiitischen Dogmas steht, doch ist es zweifellos wahr, dass das Bedenken seiner Persönlichkeit und seines Schicksals die emotionale Hauptquelle für die religiöse Erfahrung eines Schiiten darstellt. Das wichtigste und charakteristischste schiitische Fest ist um seinen Tod herumgebaut worden, welches ihn zum Band der Versöhnung mit Allah am Tage des Gerichts machte, wie ein Schiit es einmal sagte. Gegen Ende des islamischen Jahres werden schwarze Zelte in den Straßen aufgestellt. Diese Zelte werden mit Behängen und Waffen geschmückt. Hier und da werden Rednerpulte errichtet. An Neujahr, dem 1. Muharram, wenn das eigentliche Fest beginnt, werden Trauergewänder angezogen. Die Männer rasieren und baden sich von nun an nicht mehr. Man nimmt nur einfache Kost zu sich. Vom Rednerpult wird Husseins Geschichte erzählt. Die einzelnen Episoden werden mit möglichst großem Detailreichtum vorgetragen. Die Zuhörer sind meist zutiefst betroffen. Ihre Rufe »O Hussein, O Hussein« werden von Seufzern und Tränen begleitet. Diese Art der Rezitation wird den ganzen Tag über fortgeführt, wobei sich die einzelnen Mullahs auf den verschiedenen Rednerpulten abwechseln. Während der ersten 9 Tage von Muharram bewegen sich Gruppen von jungen Männern durch die Straßen. Ihr Oberkörper ist nackt und schwarz oder rot gefärbt. Sie raufen sich die Haare, fügen sich Schwertwunden zu, ziehen Ketten hinter sich her oder tanzen wilde Trauertänze. Nicht selten kommt es zu Kämpfen mit Sunniten oder anderen Gegnern und dabei kann es zu Verwundeten, ja sogar Toten kommen. Die Feier gipfelt am 10. Muharram in einer großen Prozession, die ursprünglich als Trauerparade konzipiert wurde, um die Beerdigung Husseins wieder aufzuführen. Das Zentrum dieser Prozession bildet der Sarg Husseins, der von 8 Männern getragen und auf jeder Seite von Bannerträgern begleitet wird. 4 Pferde, etwa 60 blutbeschmierte Männer, marschieren hinter dem Sarg. Sie singen martialische Melodien. Ihnen folgt ein Pferd. Es repräsentiert Duldul, das Streitross Husseins. Weiter hinten folgt dann die trauernde Menschenmenge. Der Dichter Kaani, gestorben 1853, fasst die Gedanken und Gefühle der Schiiten in diesem Zug in dramatischer und katechismusartiger Weise zusammen. Was regnet herunter? Blut. Von wo? Vom Auge. Wie? Tag und Nacht. Warum? Aus Trauer. Welche Trauer? Die Trauer des Monarchen von Kerbala. Wie war sein Name? Hussein. Wessen Nachkomme? Des Ali. Wer war seine Mutter? Fatima. Wer war sein Großvater? Der Auserwählte, Al-Mustafa, nämlich Mohammed. Wie war es mit ihm? Er fiel als Märtyrer. Wo? In der Ebene Maria. Wann? Am 10. Muharram. Im Geheimen? Nein, öffentlich. Wurde er des Nachts erschlagen? Nein, des Tages. Zu welcher Zeit? Zur Mittagszeit. Wurde sein Kopf von der Gurgel her abgeschlagen? Nein, vom Nacken her. Wurde er undurstig erschlagen? Nein. Gab ihm niemand zu trinken? Doch. Wer? Schimmer. Von welcher Quelle? Von der Quelle des Todes. So viel zum Zitat. Sie müssen sich vorstellen, das wird dann im Wechselgesang vorgetragen. Ein Vorsinger stellt immer die Fragen und dann die gesamte Gemeinschaft antwortet einstimmig die katechismusartigen Antworten. In jüngerer Zeit, genauer seit dem 19. Jahrhundert, wurde eine Tasia, das heißt ein Passionsspiel, zum eigentlichen Höhepunkt der Festlichkeiten zum 10. Muharram bei den Schiiten. Als Requisiten auf der Bühne braucht man kaum mehr als einen Sarg, Beleuchtung und Husseins Waffen und Banner. Der Poet spricht die Einleitung und singt das chutba-artige Trauerstück, begleitet von einem männlichen Jugendchor. Das Spiel besteht aus einer losen Folge von etwa 40 bis 50 Szenen. Die Darbietung ist sehr realistisch, besonders was Husseins Leiden anbelangt, zum Beispiel sein Durst und die Kampfes- und Todesepisoden. Die Aufregung der Menge steigert sich dermaßen, dass nicht selten die Zuschauer versuchen, die Schauspieler zu lynchen, die die Mörder Husseins darstellen. Antisunnitische Gefühle sind so stark, dass kein Sunnit wissentlich unter den Zuschauern geduldet werden würde. Die letzten Szenen zeigen meist die Reise des abgeschlagenen Hauptes zum Hof des Kalifen. Auf dem Weg hält der Bote bei einem christlichen Kloster an, deren Abt den Kopf sieht und daraufhin seinen Glauben leugnet und sich zum Islam bekennt. Die oft rohen und grausamen Spiele dürfen uns nicht den Blick dafür versperren, dass diese Tasiat dramatisierte Dogmatiken darstellen. Theologische Aussagen der Helden des Glaubens werden ständig zitiert. Noch wichtiger aber ist, dass die Idee der Erlösung durch den Opfertod Husseins mit großer Klarheit und großem Nachdruck entfaltet wird. Am Anfang einer der Spiele verkündet der Engel Gabriel dem Mohammed, ich zitiere, deine zwei Enkelkinder werden durch die Schläge eines verabscheuungswürdigen Feindes fallen, nicht weil sie sich etwa an Allahs Gesetz vergangen haben. Nein, der Dreck der Sünde hat niemals eines deiner Familienmitglieder beschmutzt, o Phönix des Universums. Vielmehr werden sie für die Erlösung der Menschen geopfert, die den Islam annehmen werden, sodass die Stirn der Märtyrer ewig die Herrlichkeit der Auserwählten Allahs widerstrahlen wird. Wenn du die Vergebung der Sünden dieser böse handelnden Völker willst, widerstehe nicht, wenn diese zwei Rosen aus deinem Garten vorzeitig gepflückt werden sollen. So viel zum Zitat. Für Sunniten ist der 10.1. kein besonderer Feiertag. Er hat aber eine besondere Bedeutung, denn an ihm wurde der große Versöhnungstag der Juden gefeiert. Das zeigt bereits der Name dieses Tages bei den Sunniten, die ihn Ashura nennen, ein Lehnwort aus dem Hebräischen, die Stelle ist 3. Mose 16, Vers 29, mit einer aramäischen Determinativendung und das bedeutet ganz einfach der 10. Tag. Es ist ein freiwilliger Fastentag für Sunniten. Diesen Brauch übernahm Mohammed von den Juden, die an diesem Tag von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang fasteten und nicht wie an anderen Fastentagen nur während des Tages. Als im Jahre 2 der Hijra Spannungen zwischen Mohammed und den Juden auftraten, wurde Ramadan als Fastenmonat erwählt und das Ashura-Fasten nicht mehr als religiöse Pflicht betrachtet, sondern der Freiheit des Einzelnen überlassen. Und so ist es bis heute. Das ist der einzige Tag, an dem ein Muslim länger fasten darf als in der Zeit, wo die Sonne scheint. Normalerweise darf ein Muslim niemals Nächte hindurch fasten. Er darf nur tagsüber fasten. Das ist die einzige Ausnahme. Wir kommen nun zum zweiten großen islamischen Fest, dem Gedenktag an die Geburt des Propheten Mohammed. Sie wird am 12. Rabia al-Awwal, dem ersten Rabia, gefeiert. Das eigentliche Datum für seine Geburt, für die Geburt des Propheten, ist unbekannt. Darum nahm man seinen Todestag, den 12.3. im islamischen Jahr, und bestimmte, dass Mohammed an eben demselben Tag im Jahr geboren wurde. Dieses Fest ist weder im Koran noch in der Tradition belegt, und es kam erst relativ spät in der islamischen Geschichte zu allgemeiner Anerkennung. Es wird auch heute noch von den islamischen Rechtsgelehrten als Bid'ah, das heißt Neuerung, angesehen. Jedoch ist ja eine Quelle der islamischen Rechtgebung die Übereinstimmung der islamischen Gemeinde in einer Rechtsfrage. Da sich dieses Fest nun nach dem Siegeszug der islamischen Mystik weit verbreitete und aus der islamischen Welt nicht mehr wegzudenken war, wurde es nachträglich sanktioniert. Aber für viele Muslime bleibt dieser Festtag bis heute noch anstößig. In seiner eigenen Einschätzung war Mohammed nur der Gesandte Allahs, der Vollstrecker seines Willens. In Sure 3, Vers 144 lesen wir: Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon verschiedene andere Gesandte gegeben. Werdet ihr denn etwa eine Kehrtwendung vollziehen, wenn er eines friedlichen Todes stirbt oder im Kampf getötet wird? Wer kehrt macht, wird damit Gott keinen Schaden zufügen. Aber Gott wird denen vergelten, die ihm dankbar sind. Mohammed war also ein ganz normaler Mensch. Er war von gleichem Lehm erschaffen worden wie die übrigen Menschen. Er ist zwar Allahs Gesandter, aber er konnte keine Wunder vollbringen. Dazu lesen wir in Sure 17, Vers 90 folgende: Und sie sagten, wir werden dir nicht glauben, solange du uns nicht aus der Erde eine Quelle hervorquellen lässt oder einen Garten mit Palmen und Weinstöcken hast und dazwischen lauter Bäche hervorsprudeln lässt oder den Himmel, wie du behauptet hast, in Stücken auf uns herabfallen lässt oder Gott und die Engel uns leibhaftig herbeibringst. Oder solange du nicht ein prunkvolles Haus hast oder in den Himmel aufsteigst. Und wir werden dann auch nicht glauben, wenn du aufgestiegen bist, solange du uns nicht eine Schrift herabsendest, die wir lesen können. Dann die Antwort, die Allah dem Mohammed gibt für diese Menschen: Sag, mein Herr sei gepriesen. Wo denkt ihr hin? Bin ich denn etwas anderes als ein Mensch und ein Gesandter? Im Islam hat jeder Prophet zwar ein Wunder, das ihn legitimiert. Mohammeds Wunder war jedoch der Koran selbst, keine besondere wunderbare Tat für die normalen Juden und Christen, die das betrachteten. Darum darf der Prophet nach islamischer Überzeugung selbst auch nicht Gegenstand eines Kultes sein. Er wird zwar für die Treuen am Tage des Gerichts Fürbitte leisten, doch nur mit der Erlaubnis seines Herrn. Wie kam es nun trotz dieser Tatsachen im Koran und in der Tradition dennoch zum Mohammed-Kult, dessen einer Gipfel die Feier seines Geburtstags ist? Hier gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen haben Volkssagen und Legenden ihn fast unmittelbar nach seinem Tode in einen halbgöttlichen Wundertäter verwandelt. Zum anderen war der Abgrund, den der Islam zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf aufriss, so groß, dass die Menschen nach einem Mittler suchten, dessen Qualitäten mit der Abnahme menschlicher Schwachheiten ständig zunahm. Je mehr göttlich er war, desto besser. Endlich entstand durch den Kontakt mit christlichen Kirchen nach den Eroberungszügen eine Rivalität zwischen religiösen Helden. Es war undenkbar, dass die zentrale Figur des Islam bar jeglicher übernatürlicher Kraft sein sollte, die besonders bei Christen ein Erkennungsmerkmal für den Ausgewählten des Herrn war. Die Schiiten hatten ja schon recht früh Mohammed und besonders seine leiblichen Nachkommen übernatürliche Eigenschaften beigelegt. Sie erinnern sich an den Vortrag über die Schiiten. Aber diese Lehren wurden von der Mehrheit der Muslime abgelehnt. Das heutige Dogma über die übernatürlichen Eigenschaften des Propheten wird daher bei den Sunniten in einem anderen Zusammenhang gesehen. Dem entspricht auch der chronologische Verlauf der Dinge und der Entwicklung dieser Dogmen, denn die islamische Heiligenverehrung breitete sich vor der Verehrung des Propheten aus und die Verehrung des Propheten muss immer im Zusammenhang mit dieser Heiligenverehrung gesehen werden. Daher kurz einige Gedanken zu diesen Heiligen im Islam. Der Begriff für einen Heiligen lautet im Koran Wali. Diese sind Personen, die durch eine besondere Freundschaft mit Allah ausgezeichnet sind. Sie sind von ihm auserwählt, sein Reich zu regieren und werden von ihm hervorgehoben durch unterschiedliche Arten von Wunder. Sie sind gereinigt von dem natürlichen Hang zur Korruption und befreit aus der Sklaverei der Seele und der Lust. Ihr einziger Gedanke ist Allah. Nur mit ihm sind sie vertraut. Durch den Segen ihrer Ankunft in die Welt fällt der Regen vom Himmel, nach der Überzeugung der Muslims. Durch die Reinheit ihres Lebens sprießen die Pflanzen aus der Erde und durch ihren geistlichen Einfluss gewinnen Muslime Schlachten gegen die Ungläubigen. Die Heiligen bilden eine Hierarchie. Die Welt ist niemals ohne Heilige. Wer sie jeweils sind, muss nicht immer bekannt sein. Nicht einmal die Heilige selber wissen das manchmal, nach der Überzeugung des Islam. Wenn sie sterben, werden sie ersetzt, sodass die Hierarchie niemals unvollständig ist. Der höchste der 6 oder 7 Grade der Heiligkeit ist der Qutb, wörtlich übersetzt der Pol, dessen Funktion es ist, jede Unvollkommenheit aus dem Universum zu entfernen, und diese Unvollkommenheiten werden ihm von den sogenannten Autad, den Heiligen einer geringeren Stufe, angezeigt, die des Nachts in der ganzen Welt umhergehen. Der Wali hat die Gabe, Karamat zu vollbringen. Es wird nicht der Begriff für Wunder benutzt, sondern eine andere Art, Gaben, hier angewendet. Die Wunder sind dann direkte Manifestationen des Göttlichen in einem Propheten. Diese Gabe zeigt sich, indem bei ihnen der normale Ablauf der Dinge aufgehoben wird. Sie überqueren große Entfernungen in kurzer Zeit, verschaffen sich Nahrung oder Kleidung in Zeiten großer Not, wandeln auf dem Wasser und in der Luft und können mit Tieren oder leblosen Dingen kommunizieren. Einige können sogar noch mehr. Sie können sich verwandeln, können in Zungen reden, die Toten auferwecken, die Gedanken anderer lesen. Einige können sich sogar selbst aus dem Grab auferstehen lassen. Da der Islam keine Autorität eingesetzt hat, um den Anspruch eines Angeflehten oder Angebeteten auf Heiligkeit zu untersuchen und zu bestimmen, ist es die öffentliche Meinung, die einem Individuum den Status eines Wali, eines Heiligen, zuerkennt. Darum kam es zu einer schier unüberschaubaren Menge von Heiligen im Laufe der islamischen Geschichte, deren Kult jedoch gleichzeitig geografisch eng begrenzt war. Es gibt also kaum einen Heiligen, der von allen Muslimen anerkannt wird, aber sehr viele Heilige, die von lokalen Gruppen verehrt werden. Ihr Ursprung ist sehr unterschiedlich. Einige sind große Mystiker, oft Begründer von Orden oder religiösen Bruderschaften. Andere sind Ahnen oder Häuptlinge von Stämmen, Prinzen und Begründer von Dynastien. Andere Heilige sind Verwandlungen oder Überbleibsel aus alten Tagen, Götter aus Holz und Quellen. In der Regulierung der Heiligenkulte war es das wichtigste Anliegen der orthodoxen Theologie, die Überlegenheit des Propheten über den jeweiligen Wali zu sichern. Wunder, die dem Propheten zugesprochen wurden, unterschied man säuberlich von den Wundern der Heiligen, indem man erklärte, es sei Allah gewesen, der diese Wunder wirkte, um die Ehrlichkeit des Propheten zu erweisen, sodass sein Endziel, das Endziel Allahs, die Errettung der Menschen durch die Lehre des Gesandten unterstützt wurde. Was jedoch die tatsächlichen rituellen Praktiken der heiligen Verehrung anbelangt, waren sie, das heißt die islamischen Gelehrten, viel eher bereit, diese zu sanktionieren oder doch zumindest implizit zuzulassen, als den Prophetenkult selbst zu unterstützen oder gar zu rechtfertigen. Gegenüber den heiligen Kulten sind die islamischen Theologen also relativ offen, sie haben aber große Schwierigkeiten mit dem Kult des Propheten selber. Wie so oft im Islam war es auch hier nur sehr langsam möglich, eine Annäherung zwischen dem Emotionalen und dem Intellektuellen in der persönlichen Religionsausübung herbeizuführen, ein Prozess, der im Islam niemals wirklich abgeschlossen werden kann. Es bleibt immer in sehr vielen Punkten eine starke Differenz zwischen der emotionalen Religionsausübung, die sich in dieser heiligen Verehrung oder Prophetenverehrung manifestiert, und der eigentlich dogmatischen Reflexion über das, was man tut. Nach den Angaben sunnitischer Historiker und Theologen wurde die erste Maulid-Feier, so wird sie auf Arabisch genannt, Gedenktag zum Geburtstag des Propheten, von einem Schwager des berühmten Saladin in Arbela, südwestlich von Mosul im Norden Mesopotamiens, im Jahre 1207 durchgeführt. In diesem Fest waren die mystischen, christlichen und schiitischen Elemente vorherrschend, die schon immer der Hauptantrieb in der Entwicklung der Verehrung des Propheten und der Heiligen gewesen waren. Mit dem Wachstum des Sufismus, das heißt der Mystik in Ägypten, verwurzelte sich der Maulid, also dieses Fest, dort und verbreitete sich dann in kurzer Zeit in der ganzen islamischen Welt. Dass der Sufismus einen großen Anteil an der Popularisierung des Maulid hatte, kann man heute noch feststellen, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass in Ägypten das Fest von Dhikr-Versammlungen begleitet wird. Dhikr-Versammlungen sind die Hauptereignisse im geistlichen Leben der Mystiker. Dort werden kurze, aber sehr prägnante islamische Aussprüche ständig wiederholt, mit dem Ziel, in Trance zu kommen oder das mystische Erlebnis herbeizuführen. Das Fest zum Gedenken an den Propheten Mohammed hat lokal sehr unterschiedliche Formen. Sein hervorstechendes Merkmal ist, dass es eine Zeit vermehrter und intensiver Unterweisung und Propaganda in und für die Sache des Propheten darstellt. Vor allem in Regionen der islamischen Diaspora ist es das Hauptfest geworden und überschattet eindeutig die zwei kanonischen Feste des Islam, zu denen wir uns jetzt wenden. Wir kommen also schließlich zu den zwei islamischen Festen, deren Einhaltung nicht mehr in das Belieben des Einzelnen gestellt ist, sondern eine allgemeine religiöse Pflicht darstellt. Das islamische Jahr kennt zwei kanonische Feste, wie ich bereits erwähnt hatte, das Eid al-Fitr oder das Fest des Fastenbrechens am 1.9. des islamischen Jahres und das Eid al-Adha, das Opferfest am 10.12. Beiden Festen gemeint ist das sogenannte Salatul Eidain, das rituelle Gebet der beiden Feste. Es ist ein öffentliches Gebet der ganzen muslimischen Gemeinde, das als Sunna betrachtet wird, das heißt verpflichtend für jeden Muslim. In vieler Hinsicht hat es ältere Formen des Gebets präserviert, als dies beim täglichen oder sogar freitaglichen Gebet der Fall ist. Und im allgemeinen Stil gleicht es den Gebeten, die ein Muslim bei Dürre oder bei einer Sonnen- oder Mondfinsternis durchführen muss. Es besteht nur aus zwei Rak'as, das heißt Niederwerfungen, im Gegensatz zu etwa drei oder vier in den üblichen Gebeten, und enthält etliche Takbirs mehr als das normale Gebet. Das heißt, der Aufruf Allahu Akbar kommt häufiger vor in diesen Gebeten. Nach diesem Gebet, das alle männlichen Muslime auf diesem öffentlichen Platz in ihrer Ortschaft durchführen, wird eine Khutba, das heißt eine religiöse Ansprache, in zwei Teilen gehalten. Diesem festlichen Gebet geht kein Muezzin-Ruf voraus. Wie in den ältesten Zeiten lautet der einzige Aufruf zu diesem Gebet der kurze arabische Satz As-Salatu Jami'atan. Es sollte im Freien gehalten werden, was auch häufig getan wird, obwohl heute die Moscheen öfter vorgezogen werden. Die Zeit für seine Durchführung ist zwischen Sonnenaufgang und dem Moment, an dem die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat. Ich habe diese rechtlichen Details angeführt, damit Ihnen klar wird, hier ist nicht ein Fest, das jeder Muslim in seiner religiösen Bedeutung oder in seiner religiösen Form so gestalten kann, wie er möchte, sondern dass selbst bei diesen Festen bis ins letzte Detail hinein alles vorgeschrieben ist. An beiden Festen, die in der Praxis 3 oder 4 Tage andauern, tragen die Muslime neue oder zumindest die besten Kleider, die sie besitzen. Die Leute besuchen sich gegenseitig, tauschen Glückwünsche und Geschenke aus. Es werden die Friedhöfe besucht, in denen einige für Stunden verweilen, manchmal sogar über Nacht in Zelten. Das Fest zum Abbruch des Fastens wird meist sehr viel freudiger begangen als das Opferfest, weil die Torturen des Ramadan vorbei sind. Man feiert praktisch die Befreiung von der Last des Ramadan, so dass heute das kleine Fest in der Praxis eine viel größere Bedeutung hat als das Hauptfest Eid al-Adha. An den beiden kanonischen Feiertagen ist das Fasten verboten. Das Fest des Fastenbrechens beginnt offiziell am Tage, nachdem die Sichel des Mondes den Anfang des neuen Monats Shawwal, dem 10. Monat des islamischen Jahres, anzeigt. Süßigkeiten spielen an diesem Fest eine große Rolle, daher heißt es bei den Türken auch Seker Bayrami, das heißt Zuckerfest. Süßwarenhändler, Straßenmusikanten, Ballonverkäufer haben dann Hochkonjunktur. Das ist ein großes Volksfest. Das Opferfest dagegen wird an dem Tag, dem 10.12. gefeiert, an dem die Pilger im Tal von Mina im Rahmen der Vorschriften während der Wallfahrt ein Tier schlachten müssen. Entsprechend spielt das Schlachtopfer an diesem Festtag eine große Rolle. Das Schlachten eines Opfertieres wurde für alle Muslime zur Sunna, das heißt zur bindenden Pflicht. Es wird zur notwendigen Pflicht, der technische Terminus ist hier Wajib, nur aufgrund eines Schwures, wenn man geschworen hat, dass man so ein Opfer darbringen will. Diese Sunna ist für jeden freien Muslim, der sich ein Opfertier leisten kann, Pflicht. Es werden Schafe, meist eines für jede Person, oder Kamele bzw. Rinder, meist eines für 1 bis 7 Personen geopfert. Die Tiere müssen ein festgelegtes Alter haben und frei von bestimmten Mängeln sein. Mängeln wie Einäugigkeit oder Lähmung oder andere Krankheiten. Der Zeitraum, in dem geschlachtet werden kann, erstreckt sich vom Ende des öffentlichen Festgebets bis zum Sonnenuntergang am 3. Festtag. Diese 3 Tage, nachdem die Pilger von Arafat zurückkommen, werden im Islam Ayyam al-Tashriq genannt, die Tage des Sonnenaufgangs, und bilden die Zeit nach dem Höhepunkt der Pilgerfahrt nach Mekka. Die folgenden Praktiken werden dem Opferherr vorgeschlagen, wenn er das Tier schlachten soll. Erstens, der Ausspruch der Basmala, das heißt im Namen Allahs, des barmherzigen Erbarmers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zweitens, der Ausspruch des Salat ala Nabi, das heißt des Segenswunsches auf den Propheten Mohammed. Drittens, die Hinwendung zu Qibla, das heißt die Hinwendung in Richtung nach Mekka. Viertens, dreimaliges Aussprechen des Takbir, das ist die Formel Allahu Akbar. Und zum Schluss, fünftens, die Bitte um die freundliche Annahme des Opfers. Wenn letzteres, das heißt das Opfer, aufgrund eines Schwurs geopfert wird, darf der Opferherr nichts davon essen, sondern er muss alles für fromme Zwecke hergeben. Wird das Opfer jedoch wie üblich freiwillig dargebracht, genießt der Opferherr ein Drittel des Tieres und der Rest muss weggegeben werden. In armen Regionen wird dieses Opfer zu propagandistischen Zwecken benutzt. Es wird an arme Leute verteilt, die in derselben Stadt wohnen, die nicht zum Islam gehören. Und es ist schon manch einer zum Islam gekommen durch diese Geste der scheinbaren Freundlichkeit. So viel zu den einzelnen Festen. Wir kommen jetzt zu einer abschließenden Zusammenfassung. Im Verhältnis zum Christentum oder Judentum fällt die betonte Einfachheit der kanonischen Feste im Islam auf. Wir müssen bedenken, das, worüber ich am wenigsten sagte, das waren die Hauptfeste im Islam eigentlich. Es gibt nicht sehr viel mehr zu sagen, weil die Details dann sehr stark lokal abhängig sind und nicht Pflicht sind. Das sind dann die Übernahme lokaler Bräuche. Aber das eigentlich Islamische daran erschöpft sich in der Teilnahme an diesem Festgebet und am Hauptgebet in der Opferung des Tieres. Es sind also betont einfache Feste. Es gibt keine komplizierten Liturgien wie in der katholischen oder orthodoxen Kirche. Auch ist die theologische Bedeutung nicht sehr tiefreichend, wie etwa im Rahmen der evangelischen Theologie. Wir wollen uns zum Schluss noch kurz Gedanken machen, wie es zu diesem Umstand kam. Nun, der Islam ist in einem der entlegenen Gebiete der antiken Welt entstanden. Sein radikaler Monotheismus und seine puristische Einstellung zusammen mit der ästhetischen Eingeschränktheit seines kulturellen Erbes hinterließen eine trockene, aber dafür anstrengende Liturgie. Die Elemente, die anderswo komplexe zeremonielle Abfolgen im Kirchenjahr aufkommen ließen, waren dem Islam fremd oder aber er hat diese bewusst abgelehnt. Diese Elemente lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen, damit wir sehen, diese Elemente, die bei uns oder beim Judentum wesentlich zur Gestaltung der Feste beigetragen haben, waren einfach im Islam entweder nicht vorhanden oder sie wurden bewusst abgelehnt, sodass die Folge dieser Elemente, nämlich die Feste und deren liturgische Ausgestaltung, auch im Islam ausblieb. Erstens, die kurze Entstehungszeit des Islam. Bei den Israeliten gab es wichtige Feste, die entscheidende historische Ereignisse in Erinnerung riefen und diese in eine enge Beziehung zur Gotteserfahrung brachten. So etwa das Passafest zur Erinnerung an die Flucht und Errettung aus Ägypten oder das Laubhüttenfest zur Erinnerung an die Wüstenwanderung. Die Entstehung der islamischen Gemeinde jedoch vollzog sich in relativ kurzer Zeit, sodass die arabische Geschichte sich nicht eignete, um Ereignisse mittels religiöser Feste hervorzuheben. Höchstens die Auswanderung nach Medina hätte hier als Anknüpfungspunkt dienen können. Aber da diese Hijra keine errettende religiöse Bedeutung hat für einen Muslim, wird diese auch nicht gefeiert. Auch nicht am islamischen Neujahrstag, an dem sie sich jedes Jahr jährt. Das ist also das erste Element, was fehlte, eine lange mit Heilstaten Gottes beladene Entstehungszeit. Zweitens, die Abwesenheit von eindeutigen Heilsereignissen. Im Christentum sind die wichtigsten Feste entstanden, weil in Jesus Christus Gott in diese Welt gekommen ist. In ihm kamen und kommen die Erfahrung der Welt und die Erfahrung Gottes zusammen. An Weihnachten wird die Verbindung von Schöpfer und Geschöpf gefeiert, an Karfreitag die Verbindung des Todes mit dem ewig lebendigen Sohn Gottes und an Ostern das Eintreten des ewigen Lebens in unsere vom Tod gezeichnete Welt. Solche unauslotbaren Heilsereignisse waren Mohammed fremd. Er war ja nur einfacher Mensch, wie er und seine Mitmenschen sehr wohl wussten. Daher entstanden auch keine analogen Feste im Islam. Das einzige vergleichbare Fest wäre Laylat al-Qadr, die Nacht des Schicksals, die gegen Ende des Fastenmonats Ramadans gefeiert wird. Es ist eigentlich keine richtige Feier, sondern nur eine Andachtsnacht, in der an die Herabkunft des Korans, die Quelle des Heils für Muslime, erinnert werden soll. Aber diese Nacht ist kein liturgisches Fest im Islam. Das dritte Element, was fehlt, ist die Abwesenheit einer Priesterklasse. Sowohl das Judentum als auch das Christentum kennen eine Priesterklasse, die für die Verwaltung des Heils verantwortlich sind. Der Islam dagegen ist von seiner Grundstruktur her eine mehr oder weniger Laienreligion, bei der das Heil nicht verwaltet wird, da es ja auch in Wirklichkeit gar kein Heil zu verwalten gibt. Wenn etwas verwaltet wird, dann nur das Buch des Korans und seine Auslegung. Die Abwesenheit einer solchen Priesterklasse ist verantwortlich dafür, dass die Festtagsliturgien sowohl in ihrer Ausdehnung als auch in ihrer Komplexität beschränkt blieben und über die Jahrhunderte eine eigenartige Einfachheit, ja archaische Naivität beibehielten. Priester sorgen immer dafür, dass zum Erhalt ihrer Klasse immer komplexere Liturgien eingeführt werden, die Laien nicht so ohne weiteres durchführen können. Und das fehlt gerade im Islam. Das war also im Judentum der Fall und in sehr vielen Teilen der christlichen Kirche so. Das vierte Element und das letzte, was fehlt, ist die Abwesenheit von Sakramenten. Sowohl im Judentum als auch im Christentum gibt es Sakramente, das heißt Heilsmittel, in denen das verheißene Heil in sinnfälliger Weise zugesprochen wird. Im Judentum sind es die Opfertiere. Das große Opferfest mit Heilsbedeutung ist bei den Juden der große Versöhnungstag. Im Christentum sind es Taufe und Abendmahl. Beides, Opfertiere und Abendmahl, waren für das Wachstum von Liturgien verantwortlich und haben die Festtage entscheidend mitgestaltet. Die Liturgiegeschichte der katholischen Kirche zeigt zum Beispiel, dass das Abendmahl das Hauptmotiv war, was überhaupt die Messliturgie entstehen ließ. Da der Islam keine Sakramente kennt, konnten auch keine entsprechenden Feste entstehen. Das einzige Fest, das in diesem Zusammenhang gesehen werden könnte, ist das Opferfest, aber dieses Opfer wird von der islamischen Theologie nicht sakramental verstanden, etwa zur Vergebung der Sünden, sondern es wird als Gedenkopfer verstanden, zum Gedenken an den Gehorsam Abrahams, als er seinen Sohn schlachten sollte. Beim islamischen Opfer am Opferfest kommt zwar ein Opfertier vor, es fließt Blut und die Schlachtung wird im Namen Allahs durchgeführt, aber die entscheidende Verheißung zur Vergebung der Sünden, die das Merkmal sowohl von Sündopfern im Alten Testament als auch vom Abendmahl im Neuen Testament sind, fehlt. Es sind also sehr viele Elemente, die mit den Sündopferhandlungen im Alten Testament gemein sind, aber die eigentliche Bedeutung, nämlich dass dieses Opfertier ein sinnfälliges Zeichen dafür ist, dass Gott mir eine Verheißung gibt, nämlich dass meine Sünden vergeben werden, die fehlt ganz und gar in der islamischen Theologie und im islamischen Verständnis des Opfers. Dieser vierfache Mangel, keine lange Entwicklungsgeschichte, keine Heilsereignisse, keine Priester und keine Sakramente, führten dazu, dass der Islam ursprünglich nur zwei Feste kannte, nämlich, wie wir sahen, das Opferfest und das Fest zum Abbruch des Fastens. Die Pilgerfahrt mit dem Opferfest stellt eine Weiterentwicklung heidnischer arabischer Traditionen dar und das Fasten mit dem Fest des Fastenbrechens die Weiterentwicklung jüdisch-christlicher Sitten. Die Feste, die später hinzukamen, reflektieren Änderungen in der religiösen Gewichtung der Glaubensgemeinschaft. Sie lassen sich teilweise erklären durch die Infiltration fremder Ideen, so etwa das ganze System der Heiligenverehrung und des Mohammedkults, oder durch die Wiederaufnahme geistlicher Wahrheiten aus vorislamischer Zeit, so zum Beispiel die christlichen Heilsvorstellungen bei dem schiitischen Fest am 10.1. Und weil hier so viele fremde Elemente aufgenommen worden sind, bleiben diese Feste der Geburt des Propheten Mohammed für die meisten Sunniten immer ein wenig als Fremdkörper, da hier nicht das wiedergefunden werden kann, was den Islam von seinem Innersten her prägt.